die Naturseelenentwicklung im Tierreich. Am 16. August 1840 von 9 bis 12 Uhr vormittags. Schreibende KGL S D Andreas und Anselm H. Der Herr spricht durch Jakob Lorber wie folgt. Damit ihr euer heutiges Thema, welches in der inneren Darstellung einer Taube besteht, begreifet, so ist es notwendig, einige flüchtige Rückblicke auf das am gestrigen Tage euch Mitgeteilte zu machen. Obschon die Bewohner der Luft nächst den Bewohnern des Wassers die höhere Fortbildungsstufe einnehmen, so ist es doch, wenn man aus dem Wasser gestiegen ist, nötig, zuerst über die Fläche der Erde einen Blick zu werfen und dann sich erst in die Regionen der Luft zu erheben, um daselbst eine nähere Bekanntschaft mit deren geflügelten Einwohnern zu machen. Im Wasser gibt es eine sonderbare Art Wesen von einer sehr unförmlichen Gestalt, die da nicht besser aussieht als ein vielbezweigter Baumast und von euch mit dem Namen Polyp benamset wird. Dieser Polyp setzt sich gleich einem Baumgewächse an irgendeiner Stelle fest, wurzelt sich in dieselbe ein und ergreift mit seinen 4, 5, 6, oft auch sehr vielen Armen oder Rüsseln, die ihm nahekommenden Gewürmer und andere Wasserinsekten und verschlingt dieselben in sich, wodurch er dann besonders in den unteren Tiefen des Meeres zu einer baumartigen Größe heranwächst. Wenn dadurch nun seine Verdauungsorgane fester und fester geworden sind, so fängt er auch hierin gleich einem Baume an, teilweise abzusterben, und lebt nur noch in seinen äußeren, jüngst gewachsenen Rüsseln fort. Jedoch nach und nach, besonders wenn es ihm anfängt, an hinreichender Nahrung zu gebrechen, so wird er dann ganz tot. Ist nun dieses mit ihm vorgegangen, so geht sein ganzes, unförmliches Wesen in eine unzählige Menge von kleinen, rötlichen Würmern über. Diese Würmer zehren dann, sich gewaltig vermehrend, wohlbehaglich an einem solchen abgestorbenen Polypen, und wenn sie sich so gewisser Art zu Tode gefressen haben, dann vereinigt sich ihr Leben zu einem Leben, aus welchem dann eine Art Fische zum Vorscheine kommt. Dieser Fisch ist der nämliche, der euch unter dem Namen Tintenfisch oder Tintenwurm, Sepia, bekannt ist und in großen Mengen seine Wohnung vorzugsweise in den größten Tiefen der Meere hat. Seine Nahrung besteht ebenfalls in einer Art schwarzbrauner Würmer, welche ungefähr die Gestalt eines Haferkornes haben, an ihren Bauchseiten gleich einem Fische mit 2 Flossen versehen sind und ihren Feind ganz wohl kennen. Wenn nun unser Tintenfisch seine Mahlzeit halten will, so trübt er das Wasser mit einem schwarzen Safte, welcher zugleich eine betäubende Wirkung auf die kleine Tierwelt ausübt. Nun, auf diese Weise bereitet er sich dann immer seine Mahlzeiten. Und wenn er sich so jahrelang hindurch an Tausenden und Tausenden solcher Würmer satt gefressen hat, so stirbt er natürlich in der Menge seines Geschlechtes, nachdem er mehrere Millionen solcher Leben in sich aufgenommen hat. Diese nun so potenziert vereinten Würmerleben, das heißt ihr Seelisches, vereinen sich dann wieder, wie schon bekannt, in eines, von welcher Vereinigung freilich wieder keinem Naturforscher je etwas geträumt hat. Ich aber, als der Urheber aller Dinge, weiß wohl alle Wege, die ich vorgezeichnet habe in meinen Werken. Und somit sage ich euch, dass aus der Vereinigung solcher Leben wiederum ein anderes Wesen hervorgeht, und das zwar der sogenannte Seefalk oder fliegende Fisch. Dieser Seefalk nährt sich nun teils von den Insekten des Meeres, teils aber auch von den Insekten, die er in einem raschen Fluge in der Luft fängt. Daher hat er auch seiner inneren Gestaltung nach eine doppelte Einrichtung, nämlich die eines Fisches und die eines Vogels. Er hat nämlich in seinem Bauche eine Blase, die er augenblicklich mit atmosphärischer Luft füllen und nach seinem intelligenten Vermögen auch wieder ganz oder zur Hälfte entleeren kann. Aber da ist wieder für die Naturforscher ein unauflöslicher Knoten vorhanden, da sie nicht wissen, wie der Fisch in der Mitte des Wassers zu atmosphärischer Luft kommt und woher er sie nimmt. Jedoch so schwer wie den Naturforschern wird es mir nicht sein, euch auch dieses Rätsel völlig zu lösen. Also merket: Der Fisch lässt durch einen eigenen Kanal einige Tropfen Wasser in die Blase hineindringen. Unter der Blase aber befindet sich ein dunkel, metallisch aussehendes Gewebe. Dieses Gewebe hat die Eigenschaft, dass es alsbald eine über 80 Grad heiße Temperatur annimmt, sobald sich ein Tropfen Wasser über ihm in der Blase befindet. Durch diese plötzlich erzeugte Hitze wird das Wasser in einem Augenblicke in einen Dunst aufgelöst und füllt somit die Blase mit atmosphärischer Luft. Diese chemische Handlungsweise ist nach meinem Willen jedem Fische, je nach seinem Bedürfnisse, so geläufig wie euch die Bewegung eurer Hände und Füße. Nun, eine solche Einrichtung hat denn also unser fliegender Fisch. Aber seht, so könnte er noch nicht fliegen, und wären seine Flügel auch ellenweit, sondern er hat noch nebst dieser Blase durch sein ganzes Körperwesen eine Menge Röhrchen oder Organe gezogen, welche, wenn er fliegen will, sogleich mit einem äußerst leichten Gase gefüllt werden. Diese Füllung geschieht auf folgende Weise: Die atmosphärische Luft wird durch einen eigenen inneren elektrischen Prozess geteilt. Dadurch sinkt das Schwere der atmosphärischen Luft als tropfbare Flüssigkeit in der Blase nieder und wird durch einen eigenen Kanal, der sich nun bei einer solchen Gelegenheit öffnet, allsogleich hinaus befördert. Das sehr leichte Gas aber strömt dann in die erwähnten vielen Röhrchen und benimmt der Fleischmasse des Fisches in gerechtem Verhältnisse dessen natürliche Schwere, so zwar, dass sein Körper gleichgewichtig wird mit der atmosphärischen Luft. Nun spannt der Fisch seine Flügel aus und kann mittelst dieser auf natürliche Weise fliegen, wie ein Vogel. Dabei geben ihm seine Flossen nach seiner Intelligenz die Richtung und seine Flügel erheben ihn zu jeder beliebigen Höhe. Seht, das ist nun die mechanische Beschaffenheit dieses Tieres. Wie aber dieses Tier von zweierlei Kost lebt, so hat es auch zweierlei Feinde, nämlich im Meere eine größere Gattung der Raubfische und in der Luft eine Menge großer Wasservögel, die fast alle Zeit diesen Luftusurpator für seine Keckheit mit dem Tode bestrafen. Da dieser Fisch nun eine ganz gutmütige Gattung ist, so geschieht nach seinem Austritte aus solchem Leben folgender Teilungsprozess. Der weibliche Teil, somit auch der blödere, vereinigt sich und geht sogleich in eine Vogelgattung über, welche bei euch unter dem Namen die Seemöwe bekannt und noch immer auf die Nahrung der Wasserinsekten beschränkt ist. Der männliche Teil aber vereinigt sich ebenfalls mit vielen seinesgleichen und er wird zum Gegenstand eures heutigen Themas. Und somit wären wir zu der sehr bedeutungsvollen Taube gekommen. Ich sage euch, was das Lamm unter den Vierfüßlern, das ist die Taube unter den Bewohnern der Luft, aus welcher Ursache sie auch wohlbekanntermaßen von mir als das Bild der Sanftmut, ja oft auch als das Bild der Heiligkeit Gottes dargestellt wird. Und so steht dieses Tier an der Spitze aller Bewohner der Luft und zugleich durch seine Sanftmut und gänzliche Unschädlichkeit auf der letzten Stufe, allwo ihre Seelenelemente sogleich mit zahllosen Geistern aus anderen edlen Kreaturen beherrschend vereint zu Menschenseelen werden. Ihr weiblicher Teil entspricht der sanften Liebe, ihr männlicher der daraus fließenden Gnade. Ihr werdet euch zwar, da es im Meere eine so gewaltige Menge der Tiergattungen gibt, fragen, auf welche Weise wohl diese alle bis zur Stufe der Taube gelangen können. Allein, das sage ich euch, der sogenannte Polyp ist eben auch sehr verschiedenartig. Und da gibt es denn fast jeder Tiergattung des Wassers entsprechende Polypen. Und diese Polypen sind durchgehends nicht der Meinung eurer Naturforscher entsprechend eine allerunterste Gattung der Tierwelt, sondern vielmehr ruhige Läuterungsanstalten, welche immerwährend, ohne abzusetzen, in sich verschlingen, was ihnen unterkommt. und so sind sie eine Mittelstufe zwischen den Würmern und allen möglichen Fischgattungen. Denn durch sie wird die Welt der Würmer in eine höhere Stufe befördert. Die Fische aber stehen schon sämtlich auf dieser Stufe, da sie nach ihrer Lebensvereinigung zu Bewohnern der Luft werden. Und so entspricht fast jede Fischgattung einer Vogelgattung. Jedoch ist im Meere noch eine andere Gattung der Tiere, welche durch das euch schon bekannte Schaltierleben fortgebildet wird, deren letzte Bildungsstufe schon so gestaltet ist, dass sie teils im Wasser, teils auch auf der Erde in atmosphärischer Luft leben können. Dergleichen Tiere sind die Schildkröten, wie auch noch andere schildlose Kröten oder Fröschegattungen, welche Tiere alle schon mit den Sinnen des Gesichtes, des Gehöres, des Geruches und des Gefühles sowie auch des Geschmackes begabt sind. Ferner sind das Seekalb, der Seelöwe, das Walross und so auch alle Vierfüßlern entsprechende Tiere als Halbbewohner des Wassers und der Erde anzusehen, durch deren Gattungsvereinigung entsprechende Vierfüßler der Erde werden. Es gibt dann noch eine dritte Fortbildungsstufe im Meere, welche jedoch seltener, daher auch großartiger und wunderbarer ist, davon ich euch bei anderer Gelegenheit Näheres kundgeben werde. Doch nun kehren wir wieder zu unserer Taube zurück, welche wir noch näher beleuchten wollen.